NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung hier im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Ich bin Maike Wahlhorn. Wassermassen und Tornados in Deutschland. Leben mit Extremwetter. Das ist unser Thema heute. Wassermassen und Tornados in Deutschland. Das hört sich ja fast ein wenig so an wie eine unheimliche Zukunftsvision. Aber leider ist das auch schon Gegenwart. In Marrakesch ist ja jetzt gerade die Klimaschutzkonferenz, also dass sich das Wetter verändert, ist natürlich lange schon bekannt. Aber in diesem Jahr wurden die Folgen des Extremwetters mehr Menschen denn je bewusst. Bevor wir hier auf dem Podium mit der Diskussion beginnen, will ich mal das Publikum fragen, also Sie. Wie ging es denn Ihnen? Wer von Ihnen hat in diesem Jahr schon mit den Folgen, zum Beispiel den Folgen des Starkregens, zu tun gehabt? Was haben Sie genau erlebt?
Ich habe Verwandte in Passau und die haben unter dem Hochwasser an der Donau sehr gelitten, weil die nicht in die Schule gehen konnten, zum Beispiel nicht zur Arbeit. Die Aufräumarbeiten haben auch sehr lange gedauert haben.
Die Straßen waren voll von Wasser, sodass die Kinder nicht zu den Schulen gehen konnten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, die konnten eben nicht aus den Häusern und da war ein riesiger Katastrophenzustand eben. Ja.
Aber Sie selbst haben das nicht miterlebt?
Nun ja, es ist Familie, also es betrifft mich natürlich schon auch, aber ich persönlich war jetzt nicht in dieser Situation, nein.
Gibt es denn jemanden hier im Publikum, der auch schon einen vollgelaufenen Keller hatte? Ja, da sehe ich ja auch Menschen, die sich melden. Da gehe ich doch gleich mal hin. Erzählen Sie mal, was haben Sie erlebt?
Ja, wir wohnen im Elm in Erkerode am tiefsten Punkt des Ortes und wir hatten zwei extreme Kellerüberflutungen dieses Jahr mit anschließender Schimmelbildung.
Schimmelbildung, was ist geschimmelt?
Der Boden in der Küche und ein Teil der Wand.
Das heißt, da kamen auch enorme Kosten auf Sie zu.
Ja, wir hoffen es inzwischen einigermaßen im Griff zu haben. Wir hatten auch schon Vorausrechnungen von Firmen, die gingen bis 6.500 Euro. Und wir hoffen, das aber abwenden zu können.
Zu allen, die sich sonst noch gemeldet haben, kann ich jetzt schon sagen, Sie waren mit Ihren extremen Wettererlebnissen nicht allein.
Dieses Problem von starken Regenfällen kommt mir bekannt vor. Und zwar, Dachrinne war nicht in der Lage, genug Regenwasser aufzunehmen, obwohl das schon die große Dachrinne war. Daraufhin schwappte die Regenrinne über und lief in meinen Keller.
Denn können die Siedlinge nicht mehr abfließen, also das Wasser kann nicht mehr abfließen. Die halbe Straße steht unter Wasser.
Er ist eine enorme Windhose, auf, ja, ich schätze mal so 500 Meter durch den Ort hier gepäst. Aber auch mit so einer Stärke, der hat richtig feste, große, feste Bäume aus den Wurzeln gerissen. Und hier sind Äste durch die Gegend geflogen, also das war schon enorm. Das ist auch die Augenzeugen hier gesagt haben, die Leute, die das gesehen haben. Und das haben die hier in Dramfeld noch nicht erlebt. Ne?
Circa 500 Dachziegeln, die zerstört wurden, Dachfenster sind betroffen. Satellitenantenne begann erst mit dem starken Regen. Dann innerhalb kürzester Zeit, es dauerte nur 5 Minuten, kam der Sturm. Und wir hatten Mühe und Not, die Fenster im Haus zu schließen und sahen dann eben schon einige Bäume oder auch Gegenstände wie unseren Grill oder Gartenmöbel eben durch die Luft wirbeln.
Das Wasser ist bei mir durch die Balkontür ins Schlafzimmer gelaufen und ins Wohnzimmer. Parkett war nass, Gardinen waren nass und Kissen waren nass.
Der Tornado kam und dann fiel ein Baumteil auf die Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig zerborsten.
Die Fahrräder sind in unsere Nachbarn in die Gärten reingeflogen.
Ich selbst bin seit einigen Jahren bei der Feuerwehr und habe ein solches Bild der Zerstörung noch nicht gesehen.
Wassermassen und Tornados in Deutschland, Leben mit Extremwetter. Das ist unser Thema heute bei Logo Wissenschaft aus Braunschweig. Wir werden darüber heute mit 3 Experten diskutieren. Einer von ihnen ist Günther Meon. Er ist Leiter der Abteilung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz am Leichtweiß-Institut für Wasserbau an der TU Braunschweig. Herr Meon, Sie sind Hydrologe. Die Hydrologie ist ja die Wissenschaft des Wassers in allen seinen Eigenschaften. Zählen solche Extremwetterphänomene wie Starkregenereignisse auch dazu?
Ja, also solche Ereignisse zählen definitiv dazu. Grundsätzlich beschäftigen wir uns ja in meinem Bereich der Ingenieurhydrologie mit zu viel Wasser, zu wenig Wasser und zu verschmutztem Wasser. Und der Bereich zu viel Wasser ist dann bei Starkregenereignissen mit Sturzflutfolgen dann oft intensiv natürlich zu beobachten.
Wenn wir das Wort Starkregen hören, dann kommen uns ja sofort die Fälle aus diesem Jahr in den Kopf. Vollgelaufene Keller, wie wir eben auch gehört haben, und flutähnliche Wassermassen auf den Straßen. Also Extremwetter im wahrsten Sinne des Wortes. und es nimmt zu, oder kommt uns das nur so vor?
Also in diesem Jahr ist ja eine starke Häufung solcher Extremsituationen, hauptsächlich bedingt durch Starkregen, zu beobachten. Sie alle erinnern sich noch in die Zeit Ende Mai, Juni, in den Juli hinein, aber auch im August gab es extreme Ereignisse. Das war jetzt bislang schon ein ganz besonderes Jahr. Wenn man nun Niederschläge der Vergangenheit erstmal analysiert, sieht man schon, dass es zu einem zunehmenden Trend kommt in der Häufung solcher Ereignisse.
Dass der Starkregen zunimmt, inwiefern lässt sich das auch an Folgen des Starkregens feststellen, die es vielleicht vorher noch nicht so gab?
Ja, also für uns sind natürlich die Folgen in Richtung Überflutungen, Überschwemmungen in besiedelten Gebieten von besonderem Interesse. Und wir sprechen eben in diesem Falle von einer Sturzflut. Da ist zu unterscheiden zwischen einer solchen Sturzflut und einem Flusshochwasser. Bei dem Flusshochwasser ergeben sich Hochwasserfluten durch eine starke Beregnung eines gesamten Einzugsgebietes, meist über längere Zeit hinweg. Bei einer Sturzflut haben wir nun tatsächlich einen extremen Starkregen, der manchmal nur eine Stunde, manchmal zwei, drei Stunden dauert und dann so extrem ist, dass sich die auf den Erdboden fallenden Wassermassen ihren Weg suchen, größtenteils unabhängig von einem Fließgewässer. Und dieses Phänomen hat doch in den letzten Jahren zugenommen. Schlimm ist es dann auch, wenn nun ein Sturzflutereignis noch überlagert wird von einem Dammbruch, ja, wie das in Simbach im Bayerischen der Fall war. Ja, vielleicht erinnern Sie sich noch dran, Anfang Juni war das der Fall. Also es gab schon extreme Niederschläge, ganz extreme sogar. Die wären aber vielleicht nicht ganz so tragisch verlaufen, wäre da nicht ein Aufstau passiert oberhalb des Ortes. Und dieser Aufstau führte zum Überfluten eines an sich gar nicht vorhandenen Dammes, sondern einfach nur einer Art natürlichen Böschung, die brach und schon ergoss sich dann diese Flut zusätzlich dann über den Ort und brachte durchaus ganz Schlimmes, unter anderem Todesfälle.
Also Simbach ist ein Beispiel. Ich erinnere mich auch noch an Braunsbach. Die Bilder kamen ja immer wieder in den Nachrichten. Was ist durch die Wassermassen dort genau passiert? Welche nachhaltigen Schäden sind denn dort entstanden, die es auch immer noch zu sehen gibt?
Die Schäden beziehen sich auf beide Bereiche jetzt von Privateigentum, also von Häusern, von Gebäuden. Da sind es sehr oft die Keller, aber auch das Erdgeschoss, das nun durch Hochwassereindringen massiv gefährdet ist. Solche Schäden beziehen sich auch auf die Schlammmassen, ja, die Schlammmassen, die nun von einer solchen Flut mitgeführt werden und dann sich ablagern und dann mühsamst wieder beseitigt werden müssen. Es ist also nicht nur Wasserschaden, sondern es ist auch Schaden durch mittransportiertes Geröll, Erdmassen. Und es kann eben auch zu Kontaminierungen kommen, wenn Heizöltanks aufgeschwemmt werden und so weiter und so fort. Also all diese Schäden plus Infrastrukturschäden, zum Beispiel an Parkhäusern, Tiefgaragen. All diese Schäden sind massivst kostenträchtig und schwer zu beseitigen.
Die schlimmsten Beispiele waren in diesem Jahr wahrscheinlich Simbach und Braunsbach,
ja,
also im Süden von Deutschland.
Ja.
Aber hier im Norden sind wir ja auch nicht vom Starkregen verschont geblieben, wie wir eben ja auch schon gehört haben.
Ja, also wir sollten uns klar machen, dass ein Starkregenereignis größten Ausmaßes überall in Deutschland nun zu jeder Zeit auftreten kann. Ist es in Hamburg ja passiert, es ist passiert in Damme bei Vechta. Dort sind innerhalb von 20 Minuten etwa 70 mm Niederschlag gefallen. Das ist gewaltig, ja, wenn man bedenkt, dass der Jahresniederschlag dort in der Größenordnung von 700 mm ist. Ja. Also in 20 Minuten fallen da 10% des mittleren Jahresniederschlages. Da steht man dann als Mensch oft machtlos vis-à-vis.
Also im Juni war es in diesem Jahr ja ganz extrem mit dem Starkregen. Ja. Es war der nasseste Juni seit über 25 Jahren. Aber es gab auch andere Extremwetter. Phänomene. Es war nicht nur der nasseste, sondern auch der wärmste Juni seit 10 Jahren. Und gleichzeitig, falls Sie sich erinnern, gab es in dem gleichen Monat, also im Juni, ja auch Hagel. Und nicht zuletzt gab es auch Tornados. Auf unserem Podium sitzt auch Martin Hubrich. Er beschäftigt sich mit solchen Tornados. In Italien gab es ja jetzt auch einen sehr heftigen Tornado in dieser Woche. Und in den USA gibt es ja mehr als 1000 dieser Stürme im Jahr. Ich habe hierzulande, zumindest persönlich, noch keinen selbst erlebt. Wie viele solcher Stürme gab es denn in diesem Jahr in Deutschland, Herr Hubrich?
Also in diesem Jahr haben wir bis jetzt 55 Tornados bestätigt, haben aber noch eine große Zahl an Verdachtsfällen. Und da werden der Erfahrung nach sicherlich noch einige Ereignisse dazukommen, sodass wir dann am Ende sicherlich bei gut 60 Tornados in diesem Jahr stehen werden.
Wie entsteht eigentlich ein solcher Tornado?
Also in der Hauptsache braucht man zwei Zutaten, Labilität und Windscherung. Also ein normales Gewitter reicht nicht, das entsteht durch Labilität. Man muss noch zusätzlich eine Windscherung haben, das heißt, der Wind weht in unteren Luftschichten aus anderen Richtungen als in oberen, sodass Teile eines Wolkensystems, die sogenannte Mesozyklone, in Rotation versetzt werden. Und unter diesem Aufwindturm kann sich, wenn die erdnahen Windbedingungen wiederum noch günstig sind, ein solcher kleinräumiger Wirbel bilden, ein Tornado eben.
Ein Tornado dauert ja nicht lange. Sobald festgestellt wird, das ist einer, ist er eigentlich schon fast wieder vorbei und lässt sich dann kaum noch untersuchen. Woher wissen Sie bei Ihrer Zählung, dass es sich tatsächlich um einen gehandelt hat?
Da haben wir mehrere Kriterien. Wir sind da schon sehr streng. Deswegen haben wir so eine hohe Anzahl an Verdachtsfällen. Also ganz wichtig, glaubhafte Augenzeugenbeobachtung oder Videodokumentation. Jetzt im Zeitalter des mobilen Smartphones mit Videofunktionen ist das nicht mehr so das Thema. Es gibt also viele Aufnahmen im Netz mittlerweile, die Tornados zeigen, insbesondere wenn die im besiedelten Raum aufgetreten sind. Das ist das eine. Das andere sind die Art der Schäden, zumindest bei stärkeren Tornados. Und Tornados mit nicht allzu hoher Zuggeschwindigkeit kann man aufgrund der Fallrichtungen und der Verfrachtungen, weil es ja ein Drehsturm und ein aufwinddominierter Sturm ist, der eben Gegenstände mit sich reißt, unter Umständen etliche Kilometer, kann man anhand des Schadenbildes oft im Nachhinein auch die Ursache des Sturmes erkennen.
Also es gibt nachgewiesene Tornados und es gibt Verdachtsfälle. Waren die meisten der bei uns nachgewiesenen Tornados im Norden oder im Süden von Deutschland?
Da müsste ich jetzt nochmal die Datenbank durchschauen, aber es waren viele in der Mitte und im Osten auch. Es hat an einem Tag in diesem Jahr, und zwar war das der 4. September.
Sie meinen den in Göttingen?
Unter anderem, ja.
Noch einen anderen?
Ja, es hat noch zwei nachgewiesene in Thüringen gegeben, in der Nähe von Jena und im Osten von Thüringen. Und noch mindestens 4 bestätigte schwächere Tornados und noch einen Haufen Verdachtsfälle, nämlich 11 Verdachtsfälle.
Sind die Tornados in ihrer Stärke mit denen in den USA zu vergleichen? Also was für Folgen kann so ein Tornado bei uns überhaupt haben?
Die Tornados hier in Mitteleuropa haben durchaus die Stärke wie in den USA. Man teilt ja Tornado-Intensitäten in 3 Kriterien ein, also in schwache Tornados, das sind Windgeschwindigkeiten bis nur gut 180 km/h, dann starke Tornados, die gehen bis in den Bereich um die 330 km/h, das ist schon unvorstellbar viel, also weit jenseits der Orkanstärke. Und dann die verheerenden Tornados, die erreichen Windgeschwindigkeiten von 4 und bis über 500 Stundenkilometer. Und von den verheerenden Tornados hatten wir in Deutschland auch schon einige. Der letzte sicher nachgewiesene hat sich 1979 in Bad Liebenwerda, das ist im südöstlichen Brandenburg, ereignet.
War das der, wo der Mähdrescher mit durch die Luft geflogen ist?
Ganz genau, ein ganzer Mähdrescher, ich meine, der wuchs so um die 14 Tonnen.
Ein Beispiel, Sie hatten es kurz erwähnt, war der Tornado in Göttingen, der ja auch sehr heftig war, der bei Göttingen die Dächer von zahlreichen Häusern abgedeckt hat, ganze Bäume umgeknickt hat und auch Autos beschädigt hat. Ist so ein Tornado in dieser Stärke eher noch eine Seltenheit bei uns?
Also ein Tornado in dieser Stärke tritt bei uns in Deutschland eigentlich sogar mittlerweile jedes Jahr auf. Wir hatten vergangenes Jahr zwar weniger, aber dafür 3 stärkere Tornado, und zwar einen hier im Norden in Bützow.
Was ist da passiert?
Da sind massive Gebäudeschäden aufgetreten, da sind Bäume, also über größere Strecken verfrachtet worden, da sind auch Häuser Ferienhäuser, habe ich da jetzt vor Augen, völlig zerstört wurden. Man kann die von der Stabilität etwa mit einem amerikanischen Wohnhaus vergleichen. Und wenn da Menschen drin gewesen wären, das wäre schlecht ausgegangen.
Die Folgen des Extremwetters betreffen aber nicht nur uns direkt. In unserer Runde sitzt auch Kathleen Frühauf. Sie ist Meteorologin am Zentrum für agrarmeteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes. Frau Frühauf, Sie untersuchen die Auswirkungen der Wetterextreme auf die Natur und damit auch auf die Land- und Forstwirtschaft. Sie hatten ja auch den Auftrag vom Bundeslandwirtschaftsministerium herauszufinden, inwieweit unsere Pflanzen bereits durch das Extremwetter geschädigt sind. Was kam dabei heraus? Gibt es bereits Schäden?
Es ist so, dass wir mit Experten zusammengearbeitet haben, die für die einzelnen Kulturen uns mitgeteilt haben, welche Ereignisse, also welche Parameter Schäden verursachen können. Zum Beispiel eine lange Trockenperiode, das heißt für uns schönes Wetter, schöner blauer Himmel, kann für Pflanzen schon sehr kritisch werden, wenn es eben zu trocken ist über einen längeren Zeitraum, gerade in einer sehr empfindlichen Phase. Das heißt, wir haben also für jede landwirtschaftliche Kultur Parameter bekommen, sei es Temperatur, Schwellenwerte, sei es Niederschläge, zu wenig, zu viel, Bodenfeuchte, zu nass, zu trocken oder aber eben Wind, zu viel Wind, Sturm auch. Und dann haben wir uns die Klimadaten angeschaut, haben nachgeschaut, wie häufig sind diese Schwellenwerte über- oder unterschritten worden in der Vergangenheit und geschaut, finden wir in der Vergangenheit schon einen Trend zu einer Änderung? Gleichzeitig haben wir geschaut, welche Entwicklung sehen wir für die Zukunft bis 2100? Setzt sich der Trend, der in der Vergangenheit vielleicht schon vorhanden ist, auch in die Zukunft fort oder zeigen die Klimaprojektionen vielleicht eine ganz andere Entwicklung? Es war sehr spannend. Wir haben also, wie gesagt, eine Vielzahl von Größen untersucht und diese Studie ist eben, wie Sie schon gesagt haben, fürs Landwirtschaftsministerium gemacht worden. Und der Abschlussbericht, falls jemand Interesse daran hat, kann man sich auf einer Internetseite zu diesen agrarrelevanten Extremwetterlagen auch herunterladen.
Aber was kam dabei heraus? Also es kam dabei heraus, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Ist natürlich das, was jeder mit dem Klimawandel verbindet. Mhm. Die Temperatur nimmt zu. Solche Schwellenwerte können natürlich auch Grenzwerte nach oben sein. Das heißt, wann wird es den Pflanzen zu warm? Das heißt, so heiße Tage sind bei Maximumtemperaturen über 30 Grad oder gleich 30 Grad. Da haben wir also gesehen, da sehen wir eine Zunahme natürlich. Das ist das, was wir ja auch selbst bemerken. Das wird natürlich auch in Zukunft weiter zunehmen. Dieser Trend setzt sich auch für die Zukunft fort. Aber wir haben auch natürlich auch angeschaut, wie häufig tritt Spätfrost auf? Und haben das natürlich auch in Dekaden ausgewertet und haben uns dann angeguckt, ja, wenn die Temperatur zunimmt, die Winter werden auch wärmer, dann nimmt ja eigentlich die Spätfrostgefährdung, wenn ich mir einen ganz definierten Zeitraum angucke, auch ab. Mhm. Gleichzeitig durch die höheren Temperaturen beginnt die Vegetation früher. Das heißt, die Phasen verschieben sich zu früheren Zeiträumen und dann kann, obwohl wir eigentlich den Klimawandel haben, für manche Kulturen eine phänologische Phase in den Zeitraum fallen, wo eigentlich eine Spätfrostgefährdung auch zunehmen kann.
Aber wenn sich die Vegetationsperioden einfach verschieben, dann heißt das ja noch nicht, dass es wirklich den Pflanzen geschadet hat.
Wenn wir hier Deutschland betrachten, haben wir mit dem Klimawandel immer noch einen sehr günstigen Bereich. Es gibt sicherlich Länder in anderen Regionen, die deutlich stärker betroffen sind, sodass wir wahrscheinlich hier, wenn der Frühling früher beginnt, das ist für uns im Moment kein Problem. Wir können vielleicht Kulturen anbauen, die wärmeliebender sind, die wir vielleicht vorher gar nicht anbauen konnten hier in Deutschland. Das sind wahrscheinlich so Sachen, in denen sich Landwirte auseinandersetzen können, wo sie sagen, wir haben jetzt unser Spektrum, können wir erweitern, wir haben andere Kulturen, die vielleicht näher ins Interesse rücken. Es ist aber auch gleichzeitig so, wenn es natürlich wärmer wird, verdunsten Pflanzen auch mehr Wasser. Und es wurde ja vorhin schon der Niederschlag angeschaut, also wir haben Aufzeichnungen der DWD von 1881. Und wenn wir uns da den Sommer anschauen, da sehen wir im Moment noch gar keinen Trend. Es ist eine starke Variabilität von Jahr zu Jahr, aber seit 1881 eben keinen eindeutigen Trend zu trockeneren Sommern. Das sieht man im Moment nicht. Es fällt etwa gleich viel Wasser im Sommer, aber wir haben höhere Temperaturen. Das ist schon messbar, das finden wir auch wieder.
Und längere Hitzeperioden, wie im Juni zum Beispiel.
Zum Beispiel in diesem Jahr hat eine Hitzeperiode. Das heißt, die Pflanzen verbrauchen dann automatisch mehr Wasser und haben dann, obwohl jetzt nicht weniger Niederschlag gefallen ist, trotzdem einen viel trockeneren Boden.
Welche Pflanzen hat das dann am meisten betroffen sozusagen?
Also wir hatten ja auch Versuchsflächen bei uns auf dem Gelände. Der Mais ist mehr oder weniger bei uns nachher vertrocknet. Das ist wahrscheinlich überall so passiert. Der ist also sehr früh dieses Jahr geerntet worden, weil er schlicht und ergreifend trocken war.
Aber wie ist das mit den Landwirten? Haben die durch das Extremwetter Einbußen gehabt bei den Ernten?
Also bei so Starkregen, wenn ich da an Getreide denke, wenn das kurz vor der Ernte kommt, dann kann es zu Lager kommen, dann habe ich natürlich Ertragseinbußen, weil ich das gar nicht mehr so mähen kann und gar nicht mehr den ganzen Ertrag sozusagen in die Scheune bringen kann im Endeffekt. Gleichzeitig ist es so, dass wenn es bei der Blüte des Getreides zum Beispiel zu heiß ist, dann hat das Auswirkungen, wie viel Körner angelegt werden, wie groß die Körner auch werden. Dann führt das natürlich auch zu Ertragsreduzierungen.
Die Einbußen bei den Ernten sind die eine Sache. Wie sieht es denn aus mit den Schadenskosten durch Starkregenfälle in anderen Bereichen? Die werden ja auch gestiegen sein. Wo entstehen im Moment die höchsten?
Ja, eine interessante Frage, über die sich insbesondere die deutsche Versicherungswirtschaft auch viele intensive Gedanken macht. Große Zahlen kommen natürlich aus den Gebäudeschäden, aus den Schäden an PKWs, die nun in gefluteten Tiefgaragen stehen geblieben sind und eben auch aus anderen Infrastruktureinrichtungen. Man darf nicht vergessen, dass es noch einen anderen Schadensbereich gibt, den wir über alles drüber stellen müssen. Das ist die Gefährdung an Menschenleben durch solche Ereignisse, die ja in kürzester Zeit unvermittelt fast auftreten können. Und dazu gibt es auch Untersuchungen. Man sagt, dass wenn jetzt das Wasser sich durch die Stadt bewegt, eine Fließgeschwindigkeit von etwa 3 Metern in der Sekunde hat, und das ist ohne weiteres möglich, sind etwa 11 Kilometer in der Stunde, und eine Wassertiefe von etwa 20 Zentimetern vorhanden ist, dann wird es schon brenzlig mit dem Stehenbleiben. Wenn es 40 Zentimeter wassertief sind, werden sie mitgerissen, auch wenn sie ein starker Mensch sind. Ja? Und diese Gefährdung, die ist, denke ich, die kritischste.
Das ist natürlich auch die furchtbarste Gefahr, die man sich vorstellen kann. Ja. Aber nochmal zu den Schäden, die an Häusern, Straßen und auch Infrastruktur entstehen. Ja. Sie haben schon von den Versicherern gesprochen. Gibt es einen Versicherungsschutz gegen Extremwetterauswirkungen?
Ja, den gibt es. Das ist die sogenannte Elementarschadensversicherung. Man sollte sich fast die Frage erlauben, wie viele von Ihnen hier im Forum nun eine solche Versicherung gegen Elementarschäden abgeschlossen hat. Ich würde gerade mal bitten, wenn Sie bitte die Hand heben würden.
Oh, das sind sehr viele, die sich hier melden.
Vergleichsweise viele, ja. Aber wahrscheinlich immer noch zu wenig, ja. Also Sie können ja, ich bin jetzt kein Versicherungsagent, ich stehe auch nicht in fachlichen Verbindungen mit der Versicherungswirtschaft, aber ich denke, es ist angeraten, dass man in diese Richtung ernsthaft überlegt, ob man nicht eine solche Versicherung nun versucht für sich abzuschließen.
Aber je größer die Schäden werden, desto teurer wird auch die Versicherung.
Ja, und da ist man bei dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft eifrig am Werkeln. Intern weiß man, dass man da noch Arbeit reinstecken muss.
Ich habe gelesen, dass Versicherungen bereits daran arbeiten, Risikokarten für Starkregenzonen zu erstellen und dann möglicherweise die Häuser in solchen Zonen nicht mehr versichern werden.
Das ist eine gewisse Gefahr, sehe ich auch
allerdings
so. Trotzdem arbeitet man fieberhaft an der Erstellung solcher neuartigen Starkregengefährdungskarten.
Sie hören Logo Wissenschaft aus Braunschweig, Wassermassen und Tornados in Deutschland. Wir sprechen von Überschwemmungen auf den Straßen, Wassermassen, die Autos mitreißen, vollgelaufenen Kellern oder auch Tornados. Das Extremwetter hat ja in den vergangenen Monaten immer wieder seine Spuren hinterlassen. Aber der Klimawandel macht ja jetzt auch nicht Halt. Worauf müssen wir uns in Zukunft dann einstellen, vor früh auf? Lässt sich zum Beispiel schon jetzt in etwa abschätzen, welche Pflanzen in Zukunft besonders unter den Extremwetterlagen leiden werden? Also ob nun durch Starkregen, Stürme oder auch Hitzeperioden, also extreme Hitzetage, die ja vermutlich auch zunehmen werden.
Es ist ja so, wenn wir über die Landwirtschaft sprechen, dass Landwirte sehr schnell auch darauf reagieren können und dann mit ihrem Anbauplan auch andere Pflanzen sozusagen anbauen können, die vielleicht besser geeignet sind, besser angepasst sind, an die vielleicht zukünftigen Bedingungen. Schwieriger wird es, wenn die Pflanzen viel länger stehen bleiben. Sagen wir mal aus dem Weinbau in dem Bereich schauen, da ist natürlich dann über einen längeren Zeitraum die Entscheidung zu treffen, welche Rebsorte baue ich an, und die bleibt in der Regel dann mindestens 10 Jahre, meist sogar bis an die 30 Jahre, so ein Rebstock stehen, bevor er wieder ausgewechselt wird. Das ist natürlich so, Wein selbst ist eine wärmeliebendere Pflanze, ne? Also das ist nicht ganz so kritisch, es ist nur so, da gibt es natürlich Rebsorten, so wie den Riesling zum Beispiel, dem könnte es auf sehr guten Lagen schon zu warm werden, so müsste man sich überlegen, ob man dich auf etwas nicht ganz so günstigen Lagen ausweicht und die wärmeren Lagen, die also nach Süden ausgerichtete so 30 Grad Hänge sind, vielleicht doch mit deutlich wärmeren Rebsorten, meist sind das rote, bepflanzt. Ein anderer Hinweis wäre Wälder, die sind ja nur noch deutlich längere Nutzungsdauer, von an die 100 Jahren teilweise. Da ist es so, dass die Fichte Probleme bekommen wird. Dass das, so
das steht schon fest?
Das steht fest. Also im Endeffekt versucht man ja auch jetzt schon auf andere Baumarten auszuweichen oder auch einen Mischbestand anzupflanzen, auch auf Naturverjüngung zu setzen. Und dass man eben keine reinen Bestände mehr anbaut, weil genau die sind auch bei Sturmschäden viel eher betroffen als ein Mischbestand.
Wie ist das bei Getreide? Also welches Getreide wird da am meisten Probleme in der Zukunft haben? Also gerade in der Landwirtschaft, überall Gewächshäuser können wir auch nicht bauen, wo dann alles gepflanzt und angebaut wird.
Das wäre sehr schwierig. Es ist aber so, dass wir natürlich bei den landwirtschaftlichen Kulturen immer noch die Möglichkeit haben, auf Sorten auszuweichen, die vielleicht mit deutlich höheren Temperaturen zurechtkommen. Da ist die Züchtung sicherlich auch dran. Ich hatte jetzt vor kurzem bei einer anderen Tagung in Bonn die Information erhalten, dass auch im Ökolandbau man versucht, mit Sorten, keine Sortenmischung, sondern dass man mit sogenannten Populationen arbeitet, die man eben keine reine Linienzüchtung, also nur eine reine Sorte anbaut, sondern eine sozusagen die Nachkommen aus einer Kreuzung aus 5 Sorten, sodass also im Endeffekt in diesem Bestand immer Pflanzen dabei sind, die möglicherweise mit Trockenheit zurechtkommen, die mit Nässe zurechtkommen, die mit tieferen Temperaturen zurechtkommen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Aber gibt es tatsächlich ein Getreide, das auch feststehend in Zukunft Probleme haben wird bei uns?
Meines Wissens nach nicht. Es ist aber so, dass es möglicherweise einzelne Sorten vielleicht verschwinden werden. Aber das passiert ja sowieso im Rahmen der Züchtung, kommen immer wieder neue Sorten. Und dann, man schaut sich natürlich auch die alten Sorten an und untersucht die auch näher und schaut, haben die noch Eigenschaften, wo es sich lohnt, die möglicherweise wieder in die neuen Sorten reinzukreuzen, weil sie vielleicht mit dem CO2 viel besser umgehen können. Oder auch mit der Hitze.
Können wir auch die Pflanzen oder vielmehr ihre Evolution beschleunigen, also sie dazu bringen, sich den sich ändernden Wettergegebenheiten anzupassen?
Also wenn wir jetzt mal von den Kulturpflanzen weggehen, sondern zu den reinen Wildpflanzen, die haben wohl eher das Problem, weil man sagt so, dass im Schnitt so ein Grad, also im Endeffekt die Anpassung für 0,1 Grad so 10 Jahre so ungefähr dauern. Das, also wenn man das so ein bisschen hochrechnet, wie die Temperaturerhöhung ist jetzt schon deutlich schneller. Das kann natürlich, wird dazu führen, dass sich die Biodiversität ändert, dass die Zusammensetzung von Kulturen, meinetwegen, sei es in einer Wiese, sei es im Wald, diese einzelnen Pflanzen, es gibt welche, die kommen gut damit klar, die breiten sich aus und die, die nicht damit klarkommen, werden verschwinden.
Herr Meon, Sie beschäftigen sich ja mit Starkregen, wie wir wissen. Wir haben über seine neuen Ausmaße ja schon gesprochen, aber wird sich das noch steigern? Also wird es noch mehr Starkregen geben und dann auch immer mehr dieser sturzflutartigen Wassermassen in unseren Straßen? Also wie viel soll das noch werden?
Die Zukunft ist erwiesenermaßen unsicher. Wenn man die Daten von Klimaprojektionen, also meteorologische Datenfelder, in unsere hydrologischen Modelle einspeist, dann sieht man sehr wohl eine Häufung eben von solchen Ereignissen.
Ja, aber das ist wieder die Vergangenheit.
Nein.
Man sieht eine Häufung. Meine Frage ist tatsächlich, werde ich in der Zukunft immer wieder überlaufende Kulis erleben?
Ja.
Und zwar, weiß ich nicht, jede Woche.
So schlimm dürfte es hoffentlich nicht sein. Also Zukunft heißt für uns immer, wie Sie es auch machen, Projektionen bis zum Jahre 2100. Und dazu rechnen wir hier für unser schönes Umland nun die Niederschlagsabflusssituation auf Tagesbasis. Ja? Wir rechnen also bis zum Jahre 2100. Natürlich Input ist die Meteorologie und dann analysieren wir die Outputs. Und da, also erstmal vom Input, hat man herausgefunden, dass diese Wetterlage, die uns großräumige Probleme im Unwetterbereich bringt, auch in der Zukunft noch mehr zunimmt. Mhm. Und zweitens, wir nun einfach diese Daten umsetzen in Abfluss, haben dann auf gut Deutsch das Übel, also wir haben größere und häufigere Sturzfluten. Allerdings wahrscheinlich nicht durchgehend zunehmend, denn es gibt ja auch innerhalb dieser Wetteränderung, dieser Klimaänderung, gibt es eine starke Phase, die nach hinten hin abschwächen soll, je nach Klimaprognose.
Aber wenn Sturzfluten mehr werden, werden diese Gefahren, die das ja auch mit sich bringt, werden die größer in bergigen Gebieten sein als im Flachland? Also die Frage ist jetzt als Beispiel, größer im Harz als in Schleswig-Holstein?
Auch da kann man erstmal auf eine Analyse des Geschehenen zurückblicken und dann kann man das wiederum in die Zukunft projizieren. Und es zeigt sich eben, dass Starkregengebiete häufiger in den Hanglagen zu Gebirgen hin vorhanden sind als im Flachland. Also das ist eine recht klare Feststellung, die uns aber keineswegs davon abhalten soll, mit einem extremen Ereignis hier in Braunschweig zu rechnen.
Inwiefern brauchen wir denn dann völlig neue Baumaßnahmen, um uns davor zu schützen?
Ja, also neben eben dieser Elementarversicherung gibt es interessante Optionen im Bereich Bauvorsorge. Das heißt, wenn Sie ein neues Haus bauen, dann könnten Sie ja dieses ein paar Dezimeter höher stellen bezüglich des Erdgeschosses. Ja? Dann kann man die Lichtschächte nun zum Keller hin mit einer Umrandung umgeben. Wenn die auch nur 15, 20 Zentimeter hoch ist, können Sie da schon kleineres Eindringen von Starkregen reduzieren. Ja, da gibt es noch manche andere Möglichkeiten. Sie können Ihre Keller vorweg nicht als Champagner-Enklaven da nun ausbauen, sondern können Keller wieder mehr als Nutzräume hinstellen. Aber damit man das alles vorweg schon machen kann, in der Vorsorge, braucht man eigentlich ganz gute Hochwasser- und zwar in diesem Falle Starkregen-Gefährdungskarten.
Und damit sind wir wieder bei diesem Thema. Warnsysteme bräuchte man auch, die mich vor dem Starkregen warnen können.
Da steckt man noch weitestgehend in der Forschung, ja.
Also das wird aber erforscht.
Das wird erforscht.
Denn es gibt ja nicht nur den vollgelaufenen Keller, sondern es gibt ja auch die Situation, die Sie eben erzählt haben, von einer Straße, auf der so viel Wasser ist, dass ich nicht mehr stehen kann. Ja.
Also wir sind in Niedersachsen, denke ich, und da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, sehr gut aufgestellt für den Bereich Flusshochwasser. Denn die Hochwasserzentrale in Hildesheim unter dem NLWKN ist mit unserer Software ausgestattet. Also das funktioniert wirklich, denke ich, gut. Aber jetzt im Bereich Unwettervorhersage, Vorhersage von Sturzfluten, ist man noch in den Anfängen der Forschung. Grund ist hauptsächlich die Meteorologie. Ja, wir schieben da die Schuld auf die meteorologischen Phänomene, die sehr schwer pünktlich und in der Ausdehnung vorhersehbar sind. Wenn wir diesen Input haben, können wir den wirklich sehr klar umrechnen in Sturzfluten, prognostizieren. Wir können sogar den Schaden prognostizieren von solchen Sturzfluten und so weiter und so fort.
Sie haben es ja schon angesprochen, die Vorhersage ist wirklich schwierig für solche Starkregenereignisse. Es ist nur so, dass wir natürlich vom DWD Vorwarnungen für solche Ereignisse herausgeben. Die gehen auch an den Katastrophenschutz und natürlich diese Warnung wird genauer sozusagen nochmal verbessert. Mhm. Kurz vorher, dass also eine richtige Unwetterwarnung herausgegeben wird, da steht dann auch drin, mit welchen Mengen man pro Stunde vielleicht zu rechnen hat. Es ist natürlich so, dass also die Vorwarnungen gehen teilweise Stunden vorher schon raus, dass man in dem Gebiet weiß, es steht jetzt eine Wetterlage an, die könnte kritisch werden. Und dann ist es natürlich so, die Kollegen, die in der Vorhersage sind, die schauen sich die Radarbilder an, die würden dann also gezielt für Landkreise auch die Warnung herausgeben, indem sagt, okay, jetzt für diesem Gebiet ist jetzt eine Unwetterwarnung mit Starkregen, mit eine Menge Niederschlag. Das ist aber sehr, sehr kurzfristig. Das ist das, wenn man das Niederschlagsgebiet eben schon auf dem Radar sehe. Ich kann anhand dieser vielen Radarbilder sehen, wie es sich weiter bewegt, sodass ich sagen kann, wo wird es weiter hinziehen, wenn es sich mit der gleichen Geschwindigkeit auch weiter bewegt. Das Ganze ist leider nicht im Voraus schon über längere Zeit vorher zu sagen.
Jetzt haben wir über Möglichkeiten gesprochen, unser Hab und Gut, aber vor allem auch uns selbst zu schützen vor Tornados. Gibt es da auch Möglichkeiten?
Also Hab und Gut dürfte schwierig werden, zumindest bei etwas stärkeren Tornados ist das aufgrund der Intensität auch bei stabilen Bauweisen schon fast unmöglich. Das heißt, Dächer werden ab F2 eigentlich immer abgedeckt. Ab der Stärke F3 können auch schon schwächere Gebäude kollabieren oder Giebelwände zum Beispiel zum Einsturz gebracht werden. Da wird es schwierig. Man kann aber im Kürzesfristbereich durchaus warnen. Das heißt einmal, was hier vorher schon angesprochen wurde, durch hochauflösende Niederschlagsradarsysteme und sogenanntes Zelltracking, also wo jetzt computergesteuert die Zugbahn des Unwetters vorausberechnet wird, für einen kurzen Zeitraum, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Und das würde ja schon reichen für dem Unwetter vorgelagerten Ortschaften, Städte etc., wenn dort die Leute bewarnt werden, dass man sich dann noch in Sicherheit bringt. Ist natürlich schwierig, zum Beispiel für Menschen, die sich in Autos befinden. Also es ist schon passiert, dass also Autos auch über größere Distanzen verfrachtet wurden.
Verfrachtet heißt durch die Luft geschleudert.
Ganz richtig. Ja. Also in Pforzheim, das war der vorletzte verheerende Tornado in Deutschland mit 50 Millionen Euro Sachschaden. Da hat es auch einen Toten und etliche Verletzte gegeben. Und da sind auch PKWs, es war zum Glück Sonntagabend, um bis 100 Meter wegbewegt worden. Und zwar sehr zügig, also nicht so geschoben, sondern wirklich durch die Luft geflogen und als Totalschaden dann irgendwie am Baum oder an einer Mauer liegen geblieben.
Aber was würden Sie jetzt auch unseren Zuschauern und unseren Hörern raten, wenn man einen Tornado erlebt, wenn man einen sieht? Was kann man tun, um sich erstmal selbst in Schutz zu bringen?
Also ich würde mir einen geschützten Platz suchen, also wo einerseits man vor Trümmerflug möglichst geschützt ist, sei es hinter einer stabilen Mauer, sei es in einem festen Gebäude. Wenn man also in einem festen Gebäude ist, mein Rat, immer von Fenstern weggehen, auch wenn es noch so interessant ist zu beobachten. Man sollte sich also in hintere Raumbereiche, möglichst sogar in einem fensterlosen Raum oder optimalerweise in einen Kellerraum bewegen.
Weil durchs Fenster auch
Trümmer mit großer Geschwindigkeit fliegen können, die auch natürlich Personenschäden anrichten können.
Extreme Stürme können ja auch Stromleitungen beeinträchtigen, gerade in der Windenergie. Kann es in der Zukunft dann also auch immer öfter bei uns zu Stromausfällen kommen?
Also das will ich nicht ausschließen, aber wenn jetzt im Zuge der erneuerbaren Energien auch mehr auf Verlegung der Stromkabel, auch der Starkstromleitung in die Erde geplant und das auch realisiert wird, könnte man diesen Faktor tatsächlich sogar minimieren. Also ansonsten im Mittel- und Niederspannungsbereich haben wir kaum noch Leitungen oberirdisch und die Höchstspannungs- und Hochspannungsleitungen sind sicherlich anfällig. Das passiert auch jedes Jahr. Es wäre auch schon mal bei einem Tornado fast zu einem europaweiten Stromausfall gekommen, weil in der Nähe eines Knotenpunktes Folien, riesige Spargelabdeckfolien von einem Tornado hochgerissen und in eine 380 kV-Leitung verfrachtet wurden. Das hat kurzfristig einen Kurzschluss wohl gegeben und das hat man noch in den Griff bekommen, aber das hätte auch tatsächlich einen großräumigen, also überregionalen Stromausfall nach sich ziehen können.
Es gab ja mal eine Zeit, in der die Tornadoforschung in Deutschland weltweit führend war. Ich denke da an die Zeit von Alfred Wegener. Also der hat ja tatsächlich auch Tornados erforscht. Das ist dann tatsächlich wieder eingeschlafen nach seinem Tod 1930. Ne?
Ja, es gab also erstmal Wegener, der hat sich eben nicht nur mit der Kontinentaldrift beschäftigt, sondern auch tatsächlich eine Monographie herausgebracht, also ein richtig starkes Buch über 300 Seiten. Nennt sich Wind- und Wasserhosen in Europa. Und da hat er eben Definitionen geliefert, was eigentlich Wasserhosen bedeuten, also Terminologie gebracht. Dann hat er einen allgemeinen Teil gebracht, Entstehung etc. und eben sehr viele Fälle in Europa zusammengetragen. Und diese Forschung ist damals noch weitergeführt worden, insbesondere von einem Herrn Professor Letzmann. Das Ganze ist leider dann in den 30er Jahren und in den Kriegswirren völlig untergegangen.
Und auch die Ergebnisse dieser Forschung, ne?
Ja, die haben einige Leute, zu denen ich auch zum Teil gehöre, wieder ausgegraben. Also die schlummern schon noch in Archiven, aber wenn es keiner weiß, dass da was ist, dann liegt das da halt.
Herr Meon, die Starkregenereignisse und vor allem auch ihre Zunahme sind ja in Deutschland ein sehr bewusstes Problem. Sie haben jetzt auch viel dazu erzählt, aber Wissenschaftler sind trotzdem immer noch sehr, sehr vorsichtig damit, sie öffentlich als Folge des Klimawandels zu bezeichnen. Ich frage Sie jetzt trotzdem mal ganz direkt, also sind solche Extremwetterphänomene wie der zunehmende Starkregen in Deutschland eine sichtbare Folge des Klimawandels oder nicht?
Solche direkten Fragen haben natürlich auch gerne eine oder würden gerne eine direkte Antwort haben.
Ja.
Ich will noch mal sagen, In der Vergangenheit bis heute haben sich Tendenzen einer Korrelation gezeigt. Ja? Also das ist nicht von der Hand zu weisen.
Eine Folge des Klimawandels oder nicht?
Die Korrelation zwischen erhöhter Temperatur und eben zunehmenden Starkregenereignissen nun an Stationen, aber auch im Radarniederschlag ist gegeben. Ja? Die ist also da.
Also eine sichtbare.
Aber jetzt kommt's. Das sind bis jetzt Einzeluntersuchungen. Und dazu hat jetzt der DWD in Verbindung mit der Versicherungswirtschaft eine hochinteressante Forschungsstudie vor einem Jahr anlaufen lassen. In der werden 1300 meteorologische Online-Stationen plus das ganze Radarnetz ausgewertet auf Minutenbasis. Und da will man innerhalb von 3 Jahren, will man da ganz klare Erkenntnisse erstmal aus der Vergangenheit haben. Die können dann implementiert werden in die Zukunftsmodelle. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass da schon ein Zusammenhang besteht.
Gut, das war die direkte Antwort. Welche neuen Untersuchungen gibt es denn, also abgesehen davon, zu diesem Thema?
Also neu ist ein Pilotprojekt hier nicht in der Braunschweiger, aber dafür in der hannoveranischen oder Hannover Region. Das Projekt heißt EWUS, Echtzeitvorhersage für urbane Sturzfluten. Es geht also um die Vorhersage. Und da mischt die Uni Hannover mit dem Geoforschungszentrum in Potsdam mit. Da versucht man nun die bestmögliche meteorologische Vorhersage von konvektiven, also räumlich begrenzten Unwetterereignissen zu verknüpfen mit einer Modellierung der erwarteten Strömungen durch die Region Hannover und auch nicht nur Oberflächenströmungen, sondern man untersucht auch Strömungen unter Grund in der Kanalisation. All das wird noch einmal verknüpft mit einer Vorherabschätzung der Schäden in der Region. Und diese Modellkette soll da so angewandt werden, dass innerhalb von wenigen Minuten eine solche Vorhersage dann für den Katastrophendienst und andere Beteiligte, die sich das über eine App-Verbindung dann auf ihr Smartphone runterladen können, ermöglicht wird. Das ist ein sehr, würde ich mal sagen, ambitioniertes Projekt und wir alle erhoffen uns da gute Resultate.
Die zukünftigen Folgen sind ja nicht zu unterschätzen. Unsere Kanalisation ist ja mit den Wassermassen jetzt schon, aber in der Zukunft wahrscheinlich erst recht völlig überfordert.
Ja.
Wäre es da jetzt nicht an der Zeit, endlich ganz umzudenken und tatsächlich alles neu zu bauen? Also neue Parks, neue Straßen, neue Plätze? Also dass man wirklich überall neue Baumaßnahmen sich überlegt?
Also das wäre unermesslich teuer.
Das wäre
unermesslich teuer und das Problem ist, dass ja eine solche Sturzflut vielleicht 30 Jahre lang überhaupt nicht eintreten kann. Genau an der Stelle, an der man gebaut hat. Ja, dafür aber, was weiß ich, in der Ortschaft 20 Kilometer daneben, die nicht so viel Geld investieren hat können. Ja? Also man muss da schon die Verhältnismäßigkeit wahren und ich denke, dass da eher, sagen wir mal, eine Versicherungspolice Sinn macht, als dass man jetzt anfängt, eine Kanalisation auf solche Extremsituationen auszulegen. Das kann also keiner in Deutschland sich leisten.
Diese extrem starken Regengüsse sind ja sehr kleinräumige Phänomene. Also ich weiß zum Beispiel, in Hamburg habe ich solche Starkregenereignisse selbst erlebt und erinnere mich, dass ich mit einer Freundin telefoniert habe, die in einem Stadtteil wohnt, der vielleicht gerade mal 3 Kilometer von dem entfernt liegt, in dem ich wohne. Und ich habe ihr erzählt, hier vor meiner Haustür, da läuft der Gulli über, die Autos können nicht mehr fahren. Und sie hat mir erzählt, hier ist es trocken, hier hat es nicht geregnet. Wie kommt so etwas zustande?
Also diese, sagen wir mal, extreme kleinräumige Variabilität von Starkniederschlagsereignissen jetzt zu quantifizieren erstmal, ist fast ein Ding des Unmöglichen. Ja? Also da muss man dann, da stößt man, denke ich, an die Grenzen. Also es hängt mit unterschiedlichen Luftdrücken zusammen, Bewegungen eben der Gewitterzellen, Turbulenzen, die man in der Art auch nicht unbedingt in die Modelle einbringen kann.
Also da stoßen wir
an Grenzen. Meiner Kenntnis nach gibt es auch nun kaum wissenschaftlich jetzt belegbare Möglichkeiten, dass man, sagen wir mal, auf ein Quadratkilometer genau, ja, nun solche Unwetter wirklich für eine Vorhersage von Sturzfluten verwenden kann.
Da könnte ich ganz kurz was dazu beitragen. Ja. Es ist so, dass wir wissen, wenn eine Wetterlage dazu neigt, dass ich sozusagen hochreichende Gewitterwolken bekomme, wo ich also auch sehr hohe Niederschlagsmengen zu erwarten sind, vor allen Dingen, wenn die Verfrachtung dieser Gewitter langsam erfolgt, also dass sie sich sehr, sehr langsam bewegen, dann habe ich natürlich am Boden viel höhere Niederschlagsmengen, als wenn ich in der Höhe einen größeren, stärkeren Wind hätte. Das ist das eine. Und wir arbeiten nochmal gerne mit diesem einen Bild. Wenn ich zum Beispiel einen Topf mit Wasser aufsetze, dann weiß ich, das Wasser wird anfangen zu kochen und die Bläschen steigen auf. Aber ich könnte vorneweg nicht sagen, wo genau die erste Blase aufsteigt und die zweite. Und genau dasselbe haben wir dann in dem Moment auch. Ich habe eine sogenannte Auslösetemperatur, an dem sich sozusagen diese Gewitter bilden können. Und dann ist es natürlich so, es ist nicht vorhersagbar, weil sie so kleinräumig sind, die rutschen uns durchs Gitter, wo genau jetzt die einzelnen Gewitter hochkommen. Wir wissen, in dem Gebiet wird es welche geben, aber uns ist genau das, das hat jeder schon mal gesehen, ein Gewitter aus der Entfernung, da hinten regnet es, ich stehe im Trocknen, das ist leider so.
Obwohl ich sagen muss, dass ich das so extrem wie in diesem Jahr noch nicht erlebt habe.
Ich möchte da auch etwas zu sagen, und zwar gibt es seit einigen Jahren in Deutschland einen Verein, da sind auch einige Meteorologen drin, aber viel oder überproportional viel Feuerwehrleute und THW-Leute, und zwar ist das Skyborn Deutschland, die melden, die warnen nicht, also die melden an alle Wetterdienste, Deutscher Wetterdienst ist auch dabei, wenn Unwetterschwellkriterien überschritten werden. Und die häufigste Meldung ist nämlich auch Sturzflut, also Wolkenbruch. Und ich sage mal so, wenn das noch wesentlich mehr Leute wären, also einige tausend jetzt deutschlandweit gut verteilt, dann könnte zumindest für den Ort und den Zeitpunkt des Geschehens gemeldet und unmittelbar danach gewarnt werden, ähnlich jetzt einem Falschfahrer auf der Autobahn. Also das muss natürlich technisch irgendwie abgewogen werden. Man kann nicht vor jedem kleinen Unwetter dann warnen. Aber es ist schon sinnvoll, wenn ein sehr engräumiges, aber starkes Ereignis gemeldet und dann bewarnt wird, auch ganz konkret bewarnt wird, wo es stattfindet, dass sich die Leute dort in Sicherheit bringen können.
Sie hören Logo Wissenschaft aus Braunschweig, heute direkt aus dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Das Thema Wassermassen und Tornados in Deutschland, Leben mit extremem Wetter. Ich habe noch eine Schlussfrage an alle Experten hier auf dem Podium. Wie wir heute gehört haben, gibt es noch relativ viel zu regeln, um in der Gegenwart, aber vor allem auch in der Zukunft mit dem extremen Wetter und seinen Folgen klarzukommen. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Herausforderung in der Wissenschaft oder die wichtigsten Herausforderungen, die jetzt anstehen, um das auch zu schaffen, Frau Frühauf?
Ja, das Problem ist ja, also es ist ja so, wir wissen, dass der Klimawandel kommt. Ja, also ja. Dieses Vorbereiten ist wichtig. Das heißt, wir versuchen ja auch so viel wie möglich die Landwirte vorzubereiten. Was erwartet sie, damit sie eben sich schon mit dem Thema auseinandersetzen? Die Niederschlagsverteilung im Jahr, dass sie sich ändert, wurde ja schon angesprochen. Das ist eben so, dass wir mehr Niederschlag im Winter erwarten werden. Das heißt, da können Landwirte für ihre Flächen, wenn es notwendig ist, sich um die Drainage kümmern, dass das Wasser auch irgendwo wieder abgeleitet wird, damit eben das, die Äcker nicht im ganzen Winter unter Wasser möglicherweise stehen. Oder aber, dass man sich natürlich auch, je nachdem, ob die Möglichkeit besteht, sich um eine Bewässerungsanlage kümmert. Das Getreide ist mehrfach angesprochen worden. Wenn ich das bewässern kann, bin ich natürlich auf der sicheren Seite und kann mir den Ertrag sichern. Also es ist vielfältig und ist leider, es kostet aber auch Geld.
Und viel zu tun. Herr Hubrich, wo sehen Sie die größten Herausforderungen, die Ihnen und auch Ihren Kollegen in der Tornadoforschung jetzt bevorstehen?
Ja, eine irgendwann hoffentlich mal verlässliche Statistik zu entwickeln oder zu entwerfen, die vielleicht einen Trend erkennbar werden lässt und die belastbar ist, weil, das ist jetzt unser Problem, wir es seit Beginn des Internetzeitalters, also seit circa 15 Jahren, mit ausreichender Abdeckung alle derartigen kleinräumigen Ereignisse erfasst haben. Und das wäre schon wünschenswert, was natürlich auch wünschenswert ist, weil das alles ehrenamtlich geschieht, dass vielleicht noch insgesamt mal mehr Leute dazukommen, die auch Know-how und Zeit mitbringen. Also das ist bei uns Zeit ein großer Faktor, ganz genau.
Herr Meon, wo sehen Sie die größten Herausforderungen?
In zwei Bereichen. Einmal natürlich im fachlich-hydrologischen Bereich muss eben an der Echtzeitvorhersage so gearbeitet werden, dass da belastbare Vorhersagen vielleicht auf Stundenbasis herauskommen. Zweitens eben auch in dem fachlichen Bereich in der Ermittlung oder Aufstellung von Hochwasser- oder Starkregengefährdungskarten. Aber noch einen ganz anderen Bereich, den wir hier eigentlich so unter uns hier auch machen, nämlich im Bereich der Risikokommunikation, der Bewusstseinsbildung einer Gefährdung durch solche Starkregenereignisse. Also da ist, denke ich, noch vieles zu leisten, auch auf soziologischer, wissenschaftlicher Ebene. Es muss uns immer wieder klar gemacht werden, dass man inzwischen leider überall einer extremen Gefahr ausgesetzt ist, die eben nicht nur am fernen Fluss vorhanden ist, sondern auch vielleicht in der unmittelbaren Umgebung. Und dazu trägt diese Veranstaltung hier auch bei.
Genau, das wollte ich sagen. Das haben wir hoffentlich mit dieser Veranstaltung auch geleistet. Das war unsere Sendung Logo Wissenschaft aus Braunschweig, Wassermassen und Tornados in Deutschland leben mit Extremwetter. Mit dabei waren heute der Tornado-Experte Martin Hubrich und Kathleen Frühauf, Meteorologin am Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Braunschweig, und Günter Mion, Leiter der Abteilung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz am Leichtweiß-Institut für Wasserbau der TU Braunschweig. Ich danke Ihnen allen und natürlich vor allem auch dem Publikum für das Gespräch. Die Reihe Logo Wissenschaft aus Braunschweig ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von NDR Info, der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.